Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Das Berliner Kolumbianbad oder auch Sommerbad Neukölln war zuletzt wieder wegen Schlägereien in den Schlagzeilen die von verhältnismäßig kleinen Gruppen männlicher Jugendlicher ausgingen. Seit einiger Zeit schon gibt es dort Ausweiskontrollen deswegen. Jetzt wird der Ein- und Ausgang des Bades auch per Video überwacht. Wie das ankommt und wie groß das Problem wirklich ist, erläutert unser Reporter Yasser Speck.
Die zwei weißen Kameras fallen kaum auf. Ihre Linsen schielen nicht auf die Badegäste im Freibad, sondern auf den Ein- und Ausgangsbereich. Das Sommerbad Neukölln überwacht den Ein- und Ausgangsbereich des Schwimmbads per Video. Bei den Besucherinnen und Besuchern kam das nicht gut an.
Prinzipiell finde ich es nicht gut, muss ich Ihnen sagen. Wirklich nicht.
Ich fand es vorher irgendwie netter.
Ich fühle mich überwacht, aber sicherer überhaupt nicht.
Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber was willst du machen?
Es führt zu nichts. Gegen diese Krawalle unter den Jugendlichen helfen diese Maßnahmen alle nicht.
Der Pressesprecher der Berliner Bäderbetriebe OLEF verteidigt die Maßnahmen allerdings.
Am Eingang zu filmen ist persönlichkeitsrechtlich noch unverfänglich, alle sind bekleidet. Und wir hatten im letzten Jahr, 2022, hier die Situation, dass Jugendliche durch das geöffnete Tor hineingestürmt sind in das Bad. Das ist natürlich dann sehr gut zu dokumentieren, wenn solche Leute das Bad dann betreten, weil dann kann man sie auf der Kamera sehr gut sehen.
Nach Berichten über Gewalt und Polizeieinsätze in dem Freibad hat das Kolumbiabad die Sicherheitsmaßnahmen in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt hochgefahren. Das Bad ließ die Sprungtürme und Rutschen sperren, eine mobile Polizeiwache soll für Ordnung sorgen und es wurde eine Ausweispflicht eingeführt. Es kommt der Eindruck auf, dass sich Gewaltdelikte in Berliner Freibädern häufen. Eine bundesweite Umfrage des ARD-Faktenfinders hat aber das Gegenteil ergeben. Laut Umfrage hat es 2022 weniger Straftaten in Berliner Freibädern gegeben als noch im Jahr 2019. Allerdings lassen sich wegen Corona und der abweichenden Öffnungsregelungen die Zahlen der vergangenen Jahre schwer vergleichen. Einigen Badegästen ist das Thema Gewalt im Freibad mittlerweile lästig.
Ja, ich finde das ganze Ding halt so ein bisschen hochgejazzt und würde mich freuen, wenn man da ein bisschen entspannter rangehen könnte. Ja.
Wissen Sie, was ich manchmal denke? Das wird so aufgebauscht. In meiner Jugend gab es das auch.
Die Videoüberwachung am Kolumbiabad steht. Wer also ein paar Bahnen schwimmen will, der muss am Eingang seinen Ausweis bereithalten und wird beim Reingehen gefilmt. Erst dann kann man ins Freibad. Die Videos, die werden dann 72 Stunden vom Schwimmbad gespeichert und anschließend gelöscht, außer die Polizei will sie haben. Was sie dann genau mit diesen Videos tun würde und wie die bei Ermittlungen helfen könnten, das ließ die Polizei Berlin auf rbb24 Nachfrage offen.
Ein bisschen weniger Aufregung wünschen sich viele Besucherinnen und Besucher im Kolumbiabad in Neukölln. Dort werden jetzt die Ein- und Ausgänge videoüberwacht. Der Beitrag war von Yasser Speck. Wie kann ich Heizkosten sparen? Ist meine Stromrechnung zu hoch? Oder wann ist es ratsam, den Energieversorger zu wechseln? Antworten auf solche Fragen suchen Menschen derzeit vermehrt in den Verbraucherzentralen. Auch in der Verbraucherzentrale Potsdam beschäftigt das Thema Energie die ganz überwiegende Zahl der Ratsuchenden, wie unsere Reporterin Lisa Steger berichtet.
Es gab einen regelrechten Run auf die Verbraucherzentrale. Die Nachfrage ist im letzten Jahr um ein Drittel gestiegen. Es kommen alle Schichten der Bevölkerung, sagt Christian Rumke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Und insofern sind wir in gewisser Weise auch das Abbild des Verbrauchers, der Verbraucherin. Da gibt es im Prinzip keinerlei Schwerpunkte. Das reicht vom Professor, der vielleicht Germanistik lehrt und im Vertragswesen nicht so gut ist, bis zur Rentnerin, die nur eine schmale Rente erfährt.
Viele Ratsuchende sorgen sich wegen gestiegener Preise und Abschläge. Andere kommen, weil sie ihre Verträge gekündigt haben und der Versorger das nicht akzeptieren will, so Rumke. Zudem gäbe es schwarze Schafe in der Energiebranche, die verunsicherte Kunden mit weit überteuerten Angeboten ködern. Aktuell boomt das Thema Gebäudeenergiegesetz in der Beratung. Viele Menschen wollen ihre Heizung umrüsten, doch sie bekommen keine Handwerkertermine und die Lieferzeiten bei Wärmepumpen und Solaranlagen sind lang. Die Stimmung ist angespannt, die Verunsicherung groß, resümiert Christian Rumke.
Es gibt auch die Frage, wie ist das denn im kommenden Winter? Wird es dazu zu Knappheiten kommen? Diese Unsicherheit, schlussendlich ist es aber auch als unsere Aufgabe, sie zu nehmen, die Menschen durch teilweise auch den Dschungel zu führen und ihnen einfach auch zu versichern, dass sie in gewisser Weise nicht alleine in ihrer Situation sind.
Derzeit sinken die Preise, aber nicht alle Versorger geben das an ihre Kunden weiter, kritisiert der Verbraucherschützer. Rumkes Empfehlung: Vergleichsportale im Internet nutzen. Allerdings könne niemand vorhersagen, wie sich die Energiekosten weiterentwickeln, so Rumke. Es hänge davon ab, wie kalt der Winter wird. aber auch davon, wie viel Energie die chinesische Industrie benötigen wird. Klar ist für ihn nur eins, den Beratern der Verbraucherzentrale wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen.
Lisa Steger war das über die Arbeit der Verbraucherzentrale in Potsdam. Das Wohnen in Großstädten wie Berlin wird immer teurer. Entsprechend werden kleinere Orte auch für gut ausgebildete junge Menschen wieder attraktiver. Auch Eberswalde macht sich schön. Unter anderem sollen im ehemaligen Messingwerk und einem früheren Schlachthof neue Wohnungen entstehen, direkt am Finow-Kanal, der ältesten künstlichen Wasserstraße in Deutschland. Und nicht nur Großverdiener sollen dort einziehen. RBB-Reporter Philipp Gerstner hat sich das künftige Wohngebiet angesehen und mit den Planern gesprochen.
Ein Weg aus Betonplatten, drumherum graue, zerfallene Gebäude, die die Natur längst zurückerobert hat. Noch sieht der Blick durch den verrosteten Zaun des ehemaligen Messingwerks düster aus. Doch das soll sich bald ändern. Aus Grau mach Grün lautet das Motto des Entwicklungsbüros PWR aus Berlin, das auf dem 80.000 Quadratmeter großen Gelände bald bis zu 400 neue Wohnungen bauen möchte.
Wir planen ein relativ großes Spektrum an unterschiedlichen Wohnungen. Es geht dann auch um größere Wohnungen, die im Moment so ein bisschen Mangelware sind. Das können auch durchaus Reihenhäuser oder Eigentumswohnungen sein, die entstehen. Auch das ist ein Ziel der Stadt, die Möglichkeit zu bieten, Eigentum in Eberswalde zu erwerben.
Sagt Sebastian Klatt, der Geschäftsführer des Entwicklungsbüros. Auf dem Gelände, auf dem bis 1945 Bleche, Drähte und Kessel produziert wurden, soll in den nächsten Jahren ein modernes, durchmischtes Quartier entstehen. Mit Cafés, Coworking Spaces und einer Kita. Historische und denkmalgeschützte Gebäude wie die Knüppelgießerhalle oder die Drahthütte will der Investor sanieren und durch Neubauten ergänzen. In denen sollen dann in ungefähr 3 Jahren durchaus auch die jüngeren Eberswalder eine Bleibe finden.
Es gibt auf jeden Fall mietpreisgedämpftes Wohnen, also erschwingliche Wohnungen, das sowieso. Und Studenten in Eberswalde sind ganz klar eine Zielgruppe. Und das war übrigens auch einer der Gründe, die uns bewogen haben, in Eberswalde zu investieren. Weil wir glauben, dass es ein durchaus attraktiver, vor allem ein relativ junger Standort ist.
Das alte Messingwerk ist nur eins von mehreren zukünftigen Wohnquartieren, das gerade in Planung ist. Auch auf dem alten Schlachthof oder in der ehemaligen Hufnagelfabrik sollen in Zukunft Menschen wohnen. Bürgermeister Götz Herrmann begrüßt die Wohnprojekte und den damit erhofften Zuzug. Er will aber auch darauf achten, dass das Wachstum gesund bleibt für die Stadt. Und für die Innenstadt hat er auch noch Ideen.
Ich stelle mir vor, dass wir also an der Stadtschleuse nochmal so ein kleines gastrokulturelles Zentrum bekommen können, wo man eben auch abends draußen sitzen kann, aufs Wasser gucken kann oder sogar auf dem Wasser sein. Wir beschäftigen uns auch mit Floating Houses, das sind Häuser auf dem Wasser, auch von der Politik bei uns gefordert. Ich habe gesagt, ich bin voll dabei, aber es sollte mindestens eine Bar auf dem Wasser entstehen, weil was ist schöner, wenn die Menschen auf dem Wasser auch abends sein können mit ihren Freunden und vielleicht hier und da noch ein Getränk zu sich nehmen können.
Sollten alle Wohnquartiere wie geplant fertiggestellt werden, rechnet Bürgermeister Götz Herrmann in den nächsten Jahren mit einem Zuzug von bis zu 3000 Menschen.
Philipp Gerstner war das über Zukunftspläne für Eberswalde. Ohne Insekten gerät die Natur aus dem Takt. Bekanntlich gibt es aber in unserer durchindustrialisierten Welt immer weniger der kleinen wichtigen Lebewesen. Um möglichst viele Daten über ihre Zahl zu bekommen, aber auch um mehr Bewusstsein für ihre Bedeutung zu schaffen, veranstaltet der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, wie jedes Jahr noch bis 13. August, ein großes Insektenzählen. Unsere Reporterin Helena Dähler hat Insektenfreunde vor dem Berliner Naturkundemuseum getroffen.
Auf der Grünfläche direkt vor dem Museumseingang steht Laura Breitkreuz vom NABU mit einem Klemmbrett in der Hand. Zwischen den unterschiedlichen Pflanzen und Blüten schaut sie ganz genau hin, was da so alles fliegt, auf Blüten sitzt und rumschwirrt. Sie sieht eine Hummel, aber was für eine genau?
Man kann die häufigsten Hummeln ganz wunderbar am Hintern unterscheiden. Und zwar die Ackerhummel ist so, die hat so eine gelbe Brust und einen gelben Hintern. Die Steinhummel ist komplett schwarz mit einem so rot-orangen Hintern. Und die Erdhummel hat vorne einen gelben Streifen, in der Mitte einen gelben Streifen und einen weißen Hintern.
Laura Breitkreuz ist Insektenexpertin und weiß das natürlich. Für alle, die sich nicht so sicher sind, gibt es ein Datenblatt mit Bildern, das man runterladen kann. Darauf zu sehen, die wichtigsten Arten in Deutschland. Matthias aus Baden-Württemberg ist mit seiner Familie auf Berlin-Besuch, war im Museum und interessiert sich für das Insektenzählen, weil er Veränderungen sieht bei der Artenvielfalt.
Was ich in der letzten Zeit wahrgenommen habe, dass immer wieder mal Insekten kommen, die ich aus meiner Kindheit nicht kenne. Also irgendwelche eingewanderten Arten, die ich, wo ich sage, hä, kenne ich nicht aus meiner Kindheit. Und auch, dass es eben von den Arten, die es vielleicht früher sehr viel gab, dass es da weniger gibt. Dass die nicht mehr so in diesen Massen auftreten, sondern eher vereinzelt.
Bei der Insektenzählaktion machen richtig viele Menschen mit. 18.000 waren es letztes Jahr bundesweit. Die Daten, die gesammelt werden, wertet der Naturschutzbund auch aus. Da geht es aber vor allem um eine langfristige Beobachtung, um eine Art Entwicklungstrend der Artenvielfalt, sagt Laura Breitkreuz.
Es ist ganz klar kein Monitoring, wo wir gucken, sozusagen, ob das Insektensterben weitergeht. Aber wir sammeln Daten aus ganz verschiedenen Gegenden in Deutschland und vor allem auch in Gärten, wo man normalerweise gar nicht so gut rankommt.
In den Gärten ist es natürlich leiser als vor dem Naturkundemuseum mitten in der Stadt. Hier rauscht im Minutentakt die Tram vorbei. Hören kann man die Insekten kaum. Die, die Insekten zählen, wissen aber genau, wie es klingen könnte.
Ein Chor von Insektenfreunden im Beitrag von Helena Dähler. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.